So, ja, also dieses Bildchen hier ist auch für die Prüfung nicht ganz unwichtig. Sie müssen es allerdings nicht auswendig lernen. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt, sondern ich würde es Ihnen dann vorlegen und Sie müssten mir das dann halt erklären, was diese komischen Hieroglyphen da bedeuten. Und dann fangen wir nochmal an. Die Hieroglyphen fangen also an. Ich habe eine Operation klein ob. Das kann eine, ja, Null, Add, was auch immer das Rechenwerk dann eben bietet, sein. Zwei Quelloperanden, Source 1 und Source 2. Und ich schreibe das Ergebnis ins Register D wie Destination. Okay. So, dann habe ich diese Funktionseinheit, das Registerergebnisstatus und Busy, das mir anzeigt, ist diese Funktionseinheit eben aktiv. Das entspricht also jetzt hier diesen drei Datenstrukturen. Und auf die greifen wir jetzt zu. Okay. So, dann haben wir jetzt also diese vier Phasen. Erste Phase. Wir warten erstmal, Befehl kommt her. Ne? Braucht eine bestimmte Funktionseinheit, dieser Befehl ob. Und wir fragen erstmal nach, ist diese Funktionseinheit denn gerade nicht fleißig? Also mit anderen Worten, ist sie frei. Wenn sie frei ist, dann liegt kein struktureller Hazard vor. Wenn sie belegt ist, dann haben wir strukturellen Hazard, dann können wir sie nicht nutzen. Also das heißt also, strukturelle Hazards werden ja auch gleich überprüft. Und dann frage ich nach, im Ergebnis-Statusregister, gibt es unter dem Eintrag D, weil da will dieser neue Befehl, der da rein will, in die Pipeline hinschreiben, gibt es da irgendeinen Eintrag? Und wenn es da irgendeinen Eintrag gibt, heißt es, da ist schon irgendein Befehl drin, der da reinschreiben will. Dann lasse ich ihn auch nicht rein. Na? Und welchen Hazard erschlage ich damit? So, ja, ein Right after Right, genau, ne, haben wir gesagt. Ne? Also, wenn es irgendeinen gibt, der in das gleiche Register schreiben will wie ich und da ist schon jemand da, dann komme ich nicht rein. Und damit kann es ein Right after Right Hazard eigentlich nicht mehr geben. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann lassen wir den Befehl rein. So, und jetzt müssen wir diese Datenstruktur beim Scoreboard aktualisieren. Denn jetzt hat sich ja was geändert, jetzt ist ein Befehl reingekommen. Als erstes zeigen wir an, dass diese Funktionseinheit jetzt fleißig ist, also die ist jetzt aktiv. Mit welcher Operation, das zeigen wir hier auch an. Und wir schreiben rein, was ist das Zielregister und was sind die beiden Quellregister. Okay, S1 und S2 sind die beiden Quellregister. So, und jetzt schauen wir schon mal nach im Register Result hier, ne, diesem Registerergebnisstatus. Unter dem Eintrag S1 steht da was. Wenn da was steht, heißt es, es gibt eine andere Funktionseinheit, die diesen Operanden erstmal besorgt. Der ist noch nicht da. Ja. Der ist noch nicht da. Das heißt also beispielsweise, der will S1 lesen, aber S1 wird von einer vorherigen Operation, die schon in der Pipeline drin ist, erst noch erzeugt. Na? Okay. Wenn nichts drin steht, heißt es, aha, da gibt es niemanden, der S1 erzeugt. Ich kann also den Eintrag S1 im Register, in der Registerdatei sofort nutzen. Okay. Und das gibt es jetzt noch, genau. Wenn das der Fall ist, aber da gibt es einen Eintrag, dann zeigt mir QJ und QK jeweils die Funktionseinheit an, die das Ergebnis, was ich den Operanden, den ich brauche, erzeugt. Wenn es keinen gibt, das heißt, dann ist QJ oder QK 0, also J und K steht immer für die beiden Eingänge. Wenn es keinen gibt, heißt es, ich kann sofort nutzen. Dann ist der Eintrag 0. Not macht da draußen wahr. Und dann sind diese beiden Flags und die zeigen an, kann ich die Operanden nutzen. Na. Okay, und dann wird abschließend noch hier gesagt, dass die im Ergebnisstatusregister, im Registerergebnisstatus, dass unter dem Eintrag D jetzt diese neue Funktionseinheit FU, die diesen Befehl ausführt, da drauf schreiben wird. Die wird da was erzeugen. Okay, wenn das jetzt alles noch ein bisschen kryptisch vorkommt, ich hoffe, ich kann das dann auflösen, wenn wir dann nachher die Beispiele zeigen. Ja, genau. Und jetzt kommt der zweite Schritt hier. Hier wird jetzt gefragt, sind die beiden Flex wahr? Und das heißt, die beiden Flex sind genau dann wahr, wenn die Operanden S1 und S2, die ich brauche, zur Verfügung stehen. Aha. Also die Daten sind jetzt da, die Eingabeoperanden sind da. Welcher Hazard wird damit aufgelöst? Right after right haben wir schon davon erschlagen. Und bleibt eigentlich nur noch right after read und read after write. Ne? Jo. Read after write wird damit erledigt. Ne? Weil das heißt, jetzt sind alle, es ist dann alles zurückgeschrieben, eventuell. Oder es war schon da. Wenn schon da war. Da war nicht mal so ein Hazard überhaupt da, in dem Sinne. Ne? Aber das heißt wunderbar, ich kann also die Daten auslesen und ich kann loslegen. Ich kann damit in die Ausführungsphase gehen. Okay, und dann kommt jetzt noch ein Punkt. Jetzt setze ich diese beiden Flags wieder auf No, um anzuzeigen, dass ich sie schon gelesen habe. Das ist wichtig für eine andere Operation, die die überschreiben will, die eventuell S1 und S2 überschreiben will, aber das vielleicht nicht dürfte, weil ich diese Daten noch brauche. Aber jetzt zeige ich an, ich habe sie schon gelesen, ich habe sie schon gelesen, kein Problem mehr, ja. Irgendwelche anderen Operationen dürfen das jetzt überschreiben, weil ich habe sie schon gelesen. Ich bin zwar noch nicht fertig mit meinem Befehl, aber ich habe sie schon mit auf die Reise ins Rechenwerk genommen, in die ALU. Schon drin. Kann jemand S1 und S2 gerne überschreiben. Das ist schon schon richtig im Pipeline-Register. Dann haben wir richtigen Platz. Genau, das brauchen wir nämlich, ja, und dann kommt die dritte Phase, die ist für Scoreboard relativ einfach. Irgendwann meldet halt die Funktionseinheit fertig, nach so und so vielen Phasen, je nachdem, ob es eine Addition ist, eine Multiplikation, wird es dann kürzer oder länger dauern. Dann sagt die Funktionseinheit eben fertig und dann kann das Ergebnis zurückgeschrieben werden, ja. Jetzt wird es nochmal interessant. Ja, das schaut hier auch nochmal ein bisschen kryptisch aus. Ich gehe jetzt mal nur auf einen hier ein, weil der andere ist einfach der andere Operand. Ne? Das ist Operand J und das ist Operand K. Das ist genau das Gleiche, nur für den anderen Operanden. So, wann darf ich zurückschreiben? Also, das ist immer so zu lesen, dass die Bedingung hier da vorne in dieser zweiten Spalte, oder zweiten Spalte, wenn das die erste ist, in der zweiten Spalte muss erfüllt sein und dann darf ich das hier machen. Okay. Wann darf ich also das hier machen? Oh, ich darf es dann machen, wenn für alle kleinen f-Funktionseinheiten gilt, dass ja, in i will ich zurückschreiben. Ne? Ich bin die Funktionseinheit groß fu und ich will in i zurückschreiben. Und wenn alle anderen Funktionseinheiten in ihrem Eingabeoperanden j nicht auf mein Ergebnis warten, dann kann ich zurückschreiben. Beziehungsweise die warten nicht drauf, sondern es ist eher so, dass die das noch auslesen wollen und ich darf es ihnen nicht kaputt schreiben. Wenn aber gar keiner da ist, ja, der das Register lesen will, was ich gerade schreiben will, dann gibt es auch kein Problem. Falls aber doch einer da ist, der genau das noch lesen will, was ich gerade schreiben will, dann frage ich nach, ob diese Funktionseinheit es eventuell schon gelesen hat. Und das stelle ich fest, indem dieses entsprechende Flag auf No gesetzt wurde. Weil hier hat er ja angezeigt, ja, er braucht die Daten, aber er hat sie schon gelesen. Und deswegen, du anderer Befehl, du kannst es gerne überschreiben. Braucht zwar genau das Register R1, was du gerade schreiben willst, aber ich habe es schon gelesen, kein Problem. Okay, und wenn das der Fall ist, naja, dann setzt er die Flex da wieder auf. Ja, dann macht er Folgendes. Er zeigt jetzt an, dass diese Daten verfügbar sind, eventuell für andere Befehle oder Funktionseinheiten, die nur darauf warten, dass er endlich dieses Ergebnis erzeugt. Okay, das für beide Operanden, J und Q, J und K. Die Indizes und dann, ja, wenn das gemacht ist, dann schreibt er sein Ergebnis zurück und muss dann eben noch entsprechende Anpassungen vortreffen, damit wieder Ausgangszustände eingestellt werden, nämlich das Register, was er beschreibt, das ist FU, FI. Ja, also die Funktionseinheit FU beschreibt dieses Register FI. Das steht dann da im Registerergebnisstatus. Und da schreibt er dann eben eine 0 rein. Das heißt, er gibt das wieder frei. Es gibt jetzt keine Funktionseinheit, die dieses Ergebnis, ja, dieses Register beschreibt. Okay, und dann kann ich die Funktionseinheit auch wieder freigeben, indem er das entsprechende Flag auf No setzt. So, das ist alles harter, starker Tobak. Also das Wichtigste ist, ne, was Sie sich merken müssen, welche Hazards werden wo aufgelöst? Hier right after write, strukturelle, hier read after write und hier write after read. Aber erklären sollten Sie mir das natürlich auch noch können, ne, warum das so ist. Und das ist ein bisschen diese Hieroglyphen da beschreiben. Okay, also Theorie ist grau. Am besten wir machen jetzt mal ein Beispiel. So, und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir hätten jetzt also diese 6 Befehle hier, 2 Ladebefehle, einen Multiplikationsbefehl und einen Subtraktionsbefehl, alles auf Double-Werten. Und hier eben auch nochmal, oh, das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu lesen, das Grüne, können Sie es hinten noch lesen? Das heißt div d. Ja, ist aber schade, bei dem Beamer ist das so. Also div d. Div d schreibt in F10. Ja. Liest aus F8 und aus F6. Tut mir leid, ich muss jetzt leider hier da so. Kann ich auf die Schnelle nicht mehr ändern. Ich schreibe es dafür in schöner, hoffentlich lesbarer Farbe auf die Tafel. Also, das ist der Befehl Div D. Der schreibt nach F10 und nochmal gucken, ich den Fehler mache. Liest aus, der erste Operand ist F0. Und der zweite ist F6, habe ich vorhin F8 gesagt. Ja, konnte ich auch nicht mehr richtig lesen. F0 und F6. Okay, der Rest ist hoffentlich alles lesbar. Dann haben wir zum Abschluss nochmal einen Additionsbefehl auf Double-Werten. Und da sehen wir schon, der schreibt nach F6. Und der liest aus F6. Na, wir hoffen, dass es da keine Probleme gibt. Und der hier, ja, liest aus F8 und F2. Okay. So. Der Ladebefehl hier, der muss eine Integer-Operation ausführen. Warum? Weil der nimmt den Inhalt von R2 her, addiert da die 34 drauf, geht er mit dem Speicher und den Inhalt liest er in F6. Das ist so zu sehen. F, Groß F sind die immer, sind die Fließkomma-Register, Groß R sind die Integer-Register. Gut. Naja, und der Analog und so weiter. Ne? Dann legen wir doch mal los. Taktzyklus 1. Oh ja, genau. Ach, so weit war ich sogar schon. Genau. Also, das heißt, der Befehl wird reingelassen. Warum? Es liegt kein struktureller Hazard vor und es liegt auch kein Write-After-Write-Hazard vor. Also können wir den Befehl da reinlassen. Gut, dann gehen wir zum Taktzyklus 2. Aha. Der kann jetzt also seine Operanden lesen. Moment mal, ja, ich war zu schnell. Das erfordert natürlich jetzt auch noch Veränderungen beim Funktionsstatusregister und beim Registerstatusregister. Okay, wir sehen hier jetzt für jede Funktionseinheit, ne, das war das da hier, für jede Funktionseinheit, gibt es einen Eintrag FI, FJ, FK, QJ und so weiter und die werden jetzt gesetzt. Nämlich, das Integer-Rechenwerk ist jetzt fleißig. Warum? Weil es führt diese Addition da aus, diese Adressberechnung. Okay. Dann welche Operation wird ausgeführt? Der Ladebefehl. Wo schreibt er hin? Nach F6. Jetzt schauen wir mal nach, was braucht er? 34, das ist ein Konstantenwert, sozusagen immediate, kein Problem. Der ist da. Ne? Hier vorne ist noch was frei. Und ja, dann ist es kein Problem. Der zweite ist ein R2. Ja, R2 ist auch kein Problem, weil wir fangen jetzt hier sozusagen erst an. Das bedeutet also, das ist verfügbar. Okay. Und wir schreiben also in F6, das heißt hier an der Stelle F6 müssen wir markieren, dass das Integer-Rechenwerk, die Integer-Funktionseinheit, da reinschreibt. Okay, gut, dann gehen wir zum Takt 2. So, was passiert jetzt hier? Können wir den, ja, der liest jetzt seine Operanden, der erste Befehl. Können wir den zweiten Ladebefehl starten? Nein, wir können nicht starten. Warum? Weil dazu bräuchten wir die Integer-Einheit. Und die ist aktiv. Das heißt also, wir werden hier blockiert. Hier werden wir blockiert. Busy FU, die ist leider busy. Also da kommt raus Yes und dann mit Not kommt No raus und dann wird das hier eine Null. Also der kommt deswegen nicht rein. Okay, so könnte man den nächsten Befehl starten. Weil den nicht also Ladebefehl starten können, vielleicht können wir die Multiplikation starten. Könnten wir im Prinzip, ja, weil eine der beiden Multiplikationseinheiten ist frei, aber wir tun es nicht. Warum? Weil dieses Beispiel hier ist jetzt auf In-Order-Issue festgelegt. Unsere Architektur soll jetzt In-Order-Issue machen. Das heißt, wir lassen die Befehle nur streng in der Reihenfolge rein, in die Pipeline, wie sie vom Compiler erzeugt wurden. Das ist kein Gesetz. Ne? Es gibt da Architekturen, die können auch Out-of-Order-Issue machen, macht das Ganze allerdings noch etwas komplexer. Und die Komplexität lassen wir jetzt erstmal hier weg. Okay, wir machen Out-of-Order-Issue lassen wir nicht zu, aber wir werden dann sehen, wir lassen Out-of-Order-Execution zu. Das heißt also, Befehle können dann entgegen der Reihenfolge gestartet werden. Issue ist, dass wir es erstmal reinlassen, dass sie sozusagen ihren Claim abstecken. Das machen wir in der Reihenfolge. Aber, wie es der Compiler vorgibt, aber das Ausführen, da können Sie sich dann überholen und Sie können sich auch nochmal beim Zurückschreiben, das ist dieses Commit. Wenn Sie sich dann endgültig verabschieden, da können Sie auch nochmal außerhalb der Reihenfolge dann endgültig fertig werden. Ne? Execution heißt ja erstmal, Sie führen es aus, Sie haben es berechnet, jetzt sind Sie aber noch nicht fertig. Fertig sind Sie endgültig erst dann, wenn Sie das Ergebnis ins Register zurückgeschrieben haben. Das ist dann das Commit. Okay, jetzt gehen wir zum, ja, Taktzyklus 3 und 4, da wird jetzt nicht allzu viel passieren. Ne? Da wird jetzt halt dann seine Daten schreiben, erholen. In der Execution-Phase und dann in F6 zurückschreiben. Das ist Write Result. Und das wird dann im Takt 3 und Takt 4 passieren. Und dann gibt er die Einheit frei, die Funktionseinheit gibt er dann frei. Und das heißt, im fünften Takt kann der nächste Ladebefehl dann rein. Der kann dann mit aufgenommen werden. Und so passiert's. Der schreibt im vierten zurück. Wenn er im vierten zurückschreibt, heißt es andererseits aber auch, dass dieser Eintrag unter F6 bei Integer verschwindet. Ja. Das entspricht dem Befehl hier, da unten, wo er sagt, Busy FU No. Wo brauche er nicht mehr. Er ist jetzt fertig. Ja. Also das heißt, der Eintrag hier verschwindet. So, jetzt kommt der zweite Ladebefehl rein und im Prinzip ja, passiert jetzt alles analog wie vorher. Ja, die Einheit ist wieder belegt. Es ist wieder eine Ladeoperation, die wir ausführen. Aha, F2 ist jetzt das Zielregister. Und der eine Einheit ist 45 plus A3. Also gut, der eine ist ein Integer, ist ein konstanter Wert, der ist da. Und der zweite Operand ist ein A3, der ist auch verfügbar. Okay, da hat sich nichts geändert gegenüber vorher. So, jetzt geht der natürlich dann in der sechsten, Takt, sechsten Taktzyklus, liest er jetzt seine Operanden und den können wir jetzt auch reinlassen. Ja? Weil In-Order-Issue ist jetzt nicht verletzt. Also lassen wir den rein. So, langsam füllt sich hier was. Also im sechsten Takt kommt der Multiplikationsbefehl hier rein. Der kriegt die Multiplikationseinheit 1 zugewiesen. Das soll es zwei davon geben. Das heißt, wir müssen das Busy-Flag hier auf Yes setzen. Und ja, dann heißt es, die Operation, die durchgeführt wird, ist die Multiplikation. Wir schauen nach, das Zielregister ist F0. So, jetzt schauen wir hier nach F2. Wir gehen ins Register, Statusregister. Oh, unter F2 steht Integer. Das heißt, F2 wird erst noch von dieser Integer-Einheit erzeugt. Dann tragen wir das hier ein. Folglicherweise gibt es also eine Einheit, die das einträgt, die das erst erzeugt. Das heißt, bei QJ, bei diesem Flag, kommt nicht 0 raus. Ja. Und das heißt wiederum, da kommt also nicht 0 raus. Das heißt wiederum, dass die Invertierung 0 ergibt. Genau. Das heißt also, hier muss man für den zweiten für den ersten Operanden, ja, der erste Operand, F2, ja, genau, der erste Operand, müssen wir No eintragen. F4, da gibt es keinen Eintrag hier, das heißt also, das können wir sofort nutzen. Da gibt es keine Funktionseinheit, die das erst noch schreiben wird. Also können wir hier Yes eintragen. Das heißt aber, ja, wir können die Operanden noch nicht lesen, weil die Operanden lesen, ja, das heißt also in die Exekutionsphase dann da eintreten, können wir erst dann, wenn alle Read-After-Write-Hazards aufgelöst sind. Na, dann schauen wir hier nochmal hin, wenn beide Flags auf Ja sind. Das sind sie aber nicht. Der eine ist auf Yes und der andere ist auf No. Also können wir da nicht rein. Das heißt also, der wird sich hier erstmal blockieren. Ne? Taktzyklus 7. Das heißt also, da passiert nichts. Der liest nicht die Operanden. Aber wir können den nächsten Befehl starten. Beziehungsweise wir können den nächsten Befehl reinlassen in die Pipeline. Das ist dieser Subtraktionsbefehl. Ja, Einheit ist Ja. Also das ist jetzt, Subtraktion wird zurückgeführt auf eine Addition. Und also ist diese Einheit jetzt da belegt. Welcher Befehl ist es? Es ist dieser Subtraktionsbefehl, der startet nach F8. Okay, die beiden Quelloperanden sind F6 und F2. Dann schauen wir hier noch bei F6. Ja, F6, da ist nichts. Also gibt es keine Funktionseinheit, die das erzeugt. Folglicherweise ist dieses Flag Yes. Und dann bei F2, aha, bei F2 haben wir wieder die Integer-Einheit. Und die ist noch nicht fertig. Die ist noch nicht fertig, also tragen wir hier No ein. Okay. Also, Multoperanden lesen, nö, weil es liegt noch ein Read-After-Write-Hazard vor. Sub-D starten, können wir machen. Okay, dann kommen wir jetzt zum Taktzyklus 8 und da passieren jetzt ein paar Dinge, weil der wird jetzt hier fertig, ne, und schreibt in F2. Und wie man sieht, diese Integer-Einheit wird fertig. Und wie man sieht, gibt es dann schon zwei Kandidaten, die warten bloß drauf, dass da endlich diese Flex hier auf Yes gesetzt werden und dann sie loslegen können. Deswegen habe ich das jetzt mal unterteilt in 8a und 8b. Das findet allerdings zeitgleich statt. Das erste ist nochmal einfacher. Das heißt, können wir den nächsten Befehl starten? Ja, das können wir. Das ist dieser nicht lesbare Divisionsbefehl. Na, der geht, dafür gibt es eine extra Divisionseinheit. Der Operationsbefehl ist diff. Wir schreiben nach F10 und die beiden Quelloperanden sind F0 und F6. Na, dann schauen wir mal nach, sind die verfügbar? F0, da steht Mult 1, aha, also ist er nicht verfügbar, dann tragen wir das ein. F6 ist also ein angenehmer Operand, der wurde schon mal erzeugt, ne? Der ist zwar vom ersten Ladebefehl erzeugt worden, aber der ist schon fertiggestellt. Also ist F6 zur Verfügung, steht im Register, steht hier mit Yes. Also wir können DIFF-D in die Pipeline reinlassen. So, auf der anderen Seite haben wir jetzt gesagt, der Ladebefehl hier schreibt sein Ergebnis zurück. Und das führt dazu, dass die beiden Funktionseinheiten, ja, das wird jetzt auf leer gesetzt, denn weil da gibt es jetzt keine Funktionseinheit mehr, die das erzeugt, die ist jetzt fertig geworden und die setzt ihrerseits hier die beiden Flags hier auf Yes. So, und jetzt können die starten. Na, jetzt kann also dieser Multiplikationsbefehl und dieser Additionsbefehl, die können beide jetzt dann mit dem neunten Pakt ihre Operanden anfangen zu lesen. Dann haben die angefangen, ihre Operanden zu lesen und setzen die Flags demzufolge auf No. Na, das entspricht genau dem hier, oh, hoppla, wo ich vorhin da drauf rumgeritten bin. Die sind jetzt bereit, aber die Flags werden jetzt mal auf No gesetzt, um anzuzeigen, die haben die schon gelesen. Wo war ich jetzt? Also 69. Nee, bei 9 waren wir. Okay, 73. Na, und damit zeigen die an, ah, ich bin jetzt schon mit meinen Operanden auf die Reise gegangen. Okay, ja, damit haben wir eigentlich schon ein großes Stück jetzt erledigt. Hier wird jetzt nochmal Nebenbemerkung hier, Nebenbedingungen. Hier wird nochmal angezeigt die Zeit, die die Multiplikation und die Addition jetzt brauchen sollen. Das heißt also, der hier, ja, hat im neunten Takt seine Daten gelesen, jetzt kann er endlich rechnen. Dazu braucht er 10 Takt-Zeiteinheiten, also wird er fertig werden zum 19. Der hier kann auch im neunten Takt endlich seine Daten lesen, braucht 2 Zeiteinheiten, er wird also zum 11. Taktzeitpunkt fertig werden. Okay, der wird zum 11. wird das ausführen und dann wird er zum 12. zurückschreiben. Ich habe jetzt mal ein bisschen einen Sprung gemacht, ja. Der schreibt dann eben ist am 19. fertig und schreibt zum 20. zurück. Und da war dann noch ein Sprung mit diesem Add. Ja, da habe ich wieder 10, vielleicht hätte ich tatsächlich noch was einbauen sollen beim 13. Warum beim 12.? Beim 12. wird der hier fertig. Die Subtraktion wird fertig. Und damit wird dieses, verschwindet der hier. Und dieses Addierwerk wird wieder frei. Und damit kann im 13. Takt der Takt hier rein, der Befehl hier rein. Okay. Da waren jetzt ein paar Dinge auf einmal gemacht hier. Von der Folie 9 bis zur Folie 21. Ja, und der schreibt, der braucht F8 und F2. Das ist allerdings alles unkritisch, weil F8, der Additionsbefehl ist fertig geworden und F2 war sowieso zur Verfügung. Das heißt, der kann gleich seine Operanden lesen im 14. Takt. Ja, braucht zwei Takte und wird im 16. Takt fertig. So, und jetzt ist die Frage, jetzt könnte er ja eigentlich im 17. Takt zurückschreiben. Und warum tut er das nicht? Er tut's nicht. Warum? Mai, er würde F6 beschreiben. Und F6, wer braucht F6? Sie können es nicht lesen, aber F6 braucht genau der Divisionsbefehl, der da noch drin steht. Deswegen darf er den noch nicht zurückschreiben. Der kann seinerseits aber erst loslegen zum 21. Takt, weil beim 20. Takt F0 vom Multiplikationsbefehl erzeugt wurde. Ja? Also Sie sehen, der ist blockiert worden, weil er auf F0 wartet. Und in der Zeit ist ein anderer Befehl fertig geworden, der F6 erzeugt. Der darf aber noch nicht zurückschreiben, weil er F6 auch noch nicht gelesen hat. Ne? Okay. Alles ist wichtig. Das müssen Sie nachvollziehen können. Ne? Okay. Deswegen schreibt er im 17. Takt noch nicht zurück. Und im 21. Takt kann der jetzt aber seine Operanden lesen, weil er im 20. den anderen endlich bekommen hat. Dann liest er beide, ja. Und setzt beide sind jetzt auf Yes, die kann er dann im 22. Takt lesen. Damit setzt er die beide auf No. Und mit dem No darf der im 22. Takt zurückschreiben. Aber jetzt schlägt genau diese Bedingung schlägt jetzt zu. Ja. Anderer Befehl braucht die noch. Das wird ja in jedem Takt wird das immer überprüft. Anderer Befehl braucht zwar diese Register. Ja, die Bedingung hier ist leider false, aber die ist jetzt ja, weil der hat sie nämlich schon gelesen. Indem er anzeigt, hier no. Und dann darf der im 22. Takt zurückschreiben. Okay, alles ein bisschen komplex, aber durchaus hoffentlich nachvollziehbar. Ja, dann braucht er also noch 40 Takte. Dann ist er im 61. Takt fertig und im 62. Takt schreibt er zurück. Okay, damit sind wir jetzt am Ende dieses Beispiels angekommen. Hier ist jetzt nochmal aufgezeigt, wann die einzelnen Befehle alle eingerichtet wurden. Ja. Beziehungsweise hier in dieser Tabelle ist das nochmal zu sehen, zu welchen Taktzeitpunkten. Und da ist jetzt die Reihenfolge hier angezeigt. Der erste Befehl wurde zuerst eingerichtet, dann der zweite Befehl. Also da stimmen jetzt die Farben immer mit ein. Wenn es rot ist, bezieht sich das auf den Ladebefehl. Wenn es blau ist, bezieht sich das auf den Multiplikationsbefehl. Also der erste, der zweite und der dritte. Und der vierte, der in Magenta oder Lila, bezieht sich auf den Subtraktionsbefehl. Und dann ja, zum Taktzeitpunkt 8 und damit war der fünfte der Befehl, der eingerichtet wurde, das ist der Divisionsbefehl. Und zum Taktzeitpunkt 13 wurde dieser Additionsbefehl eingerichtet. Das heißt also genau in der Reihenfolge, wie sie vom Compiler erzeugt wurden. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir sehen ganz klar ein In-Order-Issue. Okay. So, jetzt schauen wir mal nach. Wer ist denn als erster durchs Ziel gegangen? Als erster durchs Ziel gelaufen Wer bei der Ausführungsphase, wer war als erster fertig? Befehl Nummer 1. Der war nach 3 Takten fertig. Wer hat den 2. Platz erreicht? Befehl Nummer 2. Wer den 3. Platz erreicht? Aha, nicht der 3. Befehl, weil das ist dieser Multiplikationsbefehl, der dauert länger. Der Subtraktionsbefehl hier, der war nach 11 Taktzeitpunkten fertig, der hat ihn überholt. Also landet der auf Platz 3. Dann, aha, der kommt immer noch nicht dran, dann hat tatsächlich dieser Additionsbefehl, der ganz am Ende steht, der hat die beiden davor auch nochmal überholt. Also der landet auf Platz 4. Und erst dann kommt dieser Multiplikationsbefehl, der 3. Befehl in der Reihenfolge, der ging als 5. durchs Ziel. Und wie zu erwarten, der Divisionsbefehl, der hier in der Reihenfolge am Platz Nummer 5 steht, geht als letztes durchs Ziel. Okay. Na, hat sich also ergeben durch Auflösen von entstandenen Read-After-Write-Hazards. Und jetzt kommt dieses Commit, also dieses Zurückschreiben, wann ist er endgültig fertig worden? Und da hat sich nochmal eine Änderung ergeben. Und zwar hier, weil der eben nicht gleich zurückschreiben durfte, weil er eben warten musste, bis der sein Read-After-Write-Hazard aufgelöst hat. Ne? Deswegen rutscht der 6. Befehl hier, also der hat nämlich erst zurückgeschrieben, wann zum 22. Taktzeitpunkt an die vorletzte Stelle. Also der war Erster, der war Zweiter, der war Dritter, der Vierte war Dritter und dann kommt der hier, Taktzeitpunkt 20, das ist der Dritte, der ist als Vierter durchs Ziel gegangen und dann kommt der Sechste als Fünfter und dann zum Schluss die Division. Also das ist jetzt nochmal gezeigt, um Ihnen klar zu machen, was In-Order-Issue, Out-of-Order-Execution und Out-of-Order-Commit bedeutet. Okay, also wunderbar. Mit so einem Scoreboard können wir also solche Write-After-Read und Write-After-Write-Hazards lösen. Read-After-Write-Hazards natürlich auch. Gut, aber wenn wir mal genau drauf gucken, ja, besitzt eine relativ einfache Hardware-Struktur, also vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Also von der Realisierung her sind es halt 3 breite Register, die man da braucht, ne? Mit entsprechenden Einträgen. Also hier Tabellen. Im Prinzip sind es Tabellen und Register. Ein breites Register. Okay, allerdings, er äußert sich schon ein bisschen in ein Out-of-Order-Commit und damit der verstärkten Tendenz zu Write-After-Write und Write-After-Read-Hazards. Ne? Denn hier, ne, und das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, die einfachste Variante, um sowas aufzulösen, ne, wie hier jetzt bei dem, ich male das immer nochmal an die Tafel dahin. Da haben wir doch also genau die Sache, ne, hier vorneweg ein Subtraktionsbefehl. Und wo will der also hinschreiben? Nach F8. Nee, warte mal, sehen Sie mal, der ist ja gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist der blaue. Also, das müssen wir hier weg. Der Multiplikationsbefehl. Multi, ne? Genau, der ist es ja, auf den er warten hat müssen. Ja. Der schreibt nach F0 und liest F2 und was liest er noch? F4, ja, okay. F2 und F4, aha, da sehen wir schon. Also das hier ist ein Read-After-Write-Hazard. Und dann kommt zum Schluss eben noch dieser Additionsbefehl. Und der schreibt eben genau nach F6. Und der liest aus F8 und aus F2. Dann haben wir genau den Konflikt hier. Und das ist eben ein Write after read hazard. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der da so lange warten musste, bis er zurückschreiben kann. Der hätte doch schon längst zurückschreiben können, wenn dieser Befehl sein F6 sich einfach irgendwie zieht. Der könnte sich doch eine Kopie von F6 ziehen. Und dann hat er schon mal F6. Und dann kann der bequem in F6 reinschreiben. Und alle anderen, die weiter nach hinten kommen, können auch aus F6 lesen. Schreiben und die alle Befehle der weiter, die da weiter hinten kommen, sind auch nicht blockiert. Weil die sind ja alle blockiert, solange der das F6 nicht zurückschreiben kann. Und der darf das F6 nicht zurückschreiben, weil es der noch nicht gelesen hat. Aber der hätte es ja schon längst lesen können, der wartet ja nur deswegen, weil er auf F0 wartet. Also es ist doch das Naheliegende zu sagen, von allem, was schon da ist und was ich brauche, ziehe ich mir eine Kopie. Dann können die alle, die nach mir kommen, da fleißig reinschreiben, weil ich habe schon eine Kopie. Und ich blockiere die nicht mehr. Und auf den anderen muss ich halt noch warten. Und genau das macht die Thomas-Solo-Architektur durch sogenannte, halt, war zu weit. Der Thomas-Solo-Algorithmus liefert eine Maßnahme, um vor allem das letztgenannte Problem zu vermeiden, ohne jetzt dabei und nach wie vor diese dynamische Instruktionsausführung weiter zu verfolgen. Das heißt, das nennt man eben in dem Sinne Registerumbenennung. Das ist eigentlich jetzt in dem Sinne erstmal eine Kopie, die er zieht, auf ein anderes Register. Und mit diesem Register wird dann gearbeitet und das ist dann halt in dem Sinne auch eine Registerumbenennung. Also wird also mit diesem Scoreboard kombiniert. Und der bringt eben nochmal eine Verbesserung. Und dieser Thomas-Solo-Algorithmus ist die Basis für alle heute gängigen dynamischen Ablaufverfahren. Okay, das ist eine uralte Folie aus irgendeiner alten Version vom Hennessy abgeschrieben, insbesondere in Prozessoren wie Alpha, MIPS, Intel, Pentium 2, PowerPC ab 604. Alles Prozessoren, die schon längst im Industriemuseum stehen, aber das gilt heute immer noch. Unsere Core AX-Architektur, was es auch immer ist, ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche Variante die von den Thomas-Solo-Verfahren fährt, aber irgendeine Variante fährt sie. Das steht fest. Und die schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Die Struktur der Thomas-Solo-Architektur, so wie sie halt veröffentlicht ist, wie sie im Lehrbuch steht. Wenn sie nämlich Steuerung und Zwischenspeichereinheiten verteilt bei den Funktionseinheiten, das sind die sogenannten Reservierungsstationen. Das heißt, und die Registerreferenzen in den Instruktionen werden jetzt durch konkrete Datenwerte oder Zeiger auf diese Reservierungsstationen ersetzt. Das ist die Registerumbenennung. Das heißt, Zeiger auf Reservierungsstationen. Wenn ein Datum da ist, wunderbar, dann hole ich mir das in ein spezielles Register, was vor dem Rechenwerk steht. Und wenn das Datum noch nicht drin ist, dann setze ich für den anderen Operanden da einen Zeiger rein, die auf diese Funktionseinheit verweist, die mir diesen Operanden noch erzeugt. Und damit löse ich dynamischen Read After Write Hazard aus. Auf. Nicht aus, auf natürlich. Also wie gesagt, Read After Write und Write After Read Hazard mache ich natürlich. Okay, und damit kann ich die auch vermeiden und vor allen Dingen, ich kann im Gegensatz zur Thomas-Solo-Architektur die Ausführung der Befehle beschleunigen. Ja, was heißt beschleunigen? Ich kann sie, ja, ich kann im Prinzip unnötiges Blockieren von Befehlen vermeiden. Die werden schneller, eher fertig. Ja, schneller fertig, in dem Sinne, klar. Okay. Genau, noch eine Besonderheit, die Resultate von den Berechnungen, die werden nicht nur über die Register, also in die Register werden sie nach wie vor auch reingeschrieben, sondern es gibt so einen gemeinsamen Datenbus, an dem alle Funktionseinheiten hängen und da reinlauschen und lauschen, ah, ist eventuell eine Funktionseinheit gerade fertig geworden, die ein Datum gerade in ein Register schreibt, was ich brauche, aber auch gleich auf diesen gemeinsamen Bus gelegt hat und dann kann ich es mir da gleich abgreifen. Dann brauche ich nämlich gar nicht mehr aufs Register zu greifen. Okay. Ah ja, gut, ich meine, das hätten wir mit Scoreboard genauso machen können. Das ist einfach eine relativ naheliegende, simple Optimierung. Load Store-Einheiten gibt es jetzt spezielle Funktionseinheiten, die auch mit Reservierungsstationen realisiert sind. Also nochmal extra Integer-Rechenwerk. Okay, so sieht es jetzt von der Grafik her aus, von der, ja, wenn man die Struktur her jetzt mal grafisch beschreibt. Wo fangen wir denn an? Fangen wir doch gleich hier im Innern an. Das sind also die Recheneinheiten, Fließkomma-Addierer, Fließkomma-Multiplizierer. Und die haben jetzt direkt vorgeordnet nochmal Register. Und was wird in diese Register reingeschrieben? Natürlich deren Operanten, die brauchen, ja klar. Wo kommen die her? Die kommen entweder direkt aus den Fließkommaregistern, wenn die gebraucht werden, zack, zack, hier. Oder aber sie kommen die Ladung ist natürlich dafür da, für das erste Quellregister, für den ersten Quelloperanden, die hier für den zweiten. Also das ist analog zu sehen. Weil entweder ich lese den ersten ein oder ich lese den zweiten ein. Oder aber, wenn sie da nicht drin stehen, beziehungsweise die, die da drin stehen, sind nicht diejenigen, die gültig sind, auf die ich warte, dann werden sie von anderen Funktionseinheiten erst noch erzeugt und über diesen gemeinsamen Datenbus, da diesen Common Data Bus auf Englisch, werden sie hier gleich wieder reingeschrieben. Ja. Und da vorne steht einfach die Operation drin, die ausgeführt werden soll. Der Befehl und die einzelnen Befehle hier, die stehen hier drin. Okay. So, und jetzt noch eine Besonderheit. Es gibt eben nochmal extra Reservierungsstationen jetzt für diese Ladebefehle und für diese Speicherbefehle. Ja. Genau. Der schreibt dann hier einfach rein, in welchem Register. Beziehungsweise hat die aus dem Speicher dann gelesen und dann verbreitet er auch gleich die Daten hier über den gemeinsamen Datenbus. Und da kriegt er. Der Store-Buffer, der kriegt eben einen Registerwert zugewiesen und den liest er dann hier aus und schreibt es in den Speicher. Okay, am besten wir schauen uns da auch mal ein Beispiel an, wie das jetzt hier funktioniert. Und auch hier gibt es eine entsprechende Datenstruktur, die Reservierungsstation. Die Reservierungsstation, die jetzt da neu hinzukommt, ne? Die enthält ganz vorne die auszuführende Operation. Das war das hier, die Spalte ganz vorne. Und dann eben jetzt gleich, V steht hier, Value, also gleich die Werte der Quelloperanden werden da gleich reingespeichert. Also Puffer bei Lade- und Speicheroperationen, siehe 82 Load- und Store-Buffer. Ja, genau, das ist also dieser Load-Buffer, Store-Befehl haben wir, Store-Buffer sehen wir jetzt hier nicht, weil in dem Beispiel, es ist wieder genau das gleiche Beispiel wie vorhin bei dem Scoreboard-Beispiel, gibt es keinen Store-Befehl, deswegen gibt es jetzt da, normalerweise gibt es ihn, aber ich brauche ihn hier nicht für dieses Beispiel. Okay, jo. Gut, dann gibt es also die Qs, die sind jetzt Reservierungsstationen, die die Quellwerte generieren. Und ja, diese ReadyFlex, die wir vorhin immer hatten, diese RFlex, die sind jetzt hier auch gleich nochmal wegoptimiert. Man fragt halt gleich auf die Qflex. Ne? Wenn die 0 sind, dann heißt es ready. Das heißt, das Datum ist direkt nutzbar. Wenn es nicht 0 ist, dann gibt es irgendeinen Wert und dieser Wert entspricht der Funktionseinheit. Wie vorher auch, die diesen Quelloperanden erzeugt. Okay, bei den Abspeicheroperationen gibt es nur ein Q-Feld für die Reservierungsstation, die den zu speichernden Wert erzeugt. Ist klar. Warum? Weil die braucht halt nur einen Operanden. Ja. Okay, busy ist die Funktionseinheit aktiv, wie vorher auch. Und dann haben wir den Registerergebnisstatus und der zeigt für jedes Register an, welche Funktionseinheit darauf schreibt, wie vorher auch. Und leer, wenn keine Instruktion für ein Register anhängig ist. Da hat sich also nichts geändert. Okay, der hat jetzt hier drei Stufen, der Tomasulo-Algorithmus. Das erste, den Befehl installieren, also wie vorher auch, ja, dieses Issue da auf Neudeutsch, hol dir die nächste auszuführende Instruktion, also das Befehl holen und dekodieren ist hier zusammengefasst. Falls die Reservierungsstation frei ist, gibt keinen strukturellen Hazard, wird die Instruktion gestattet und alle Operanden übertragen. Dann führt ihr, dann, das ist jetzt diese Registerumbenennung. Das heißt, die Operanden, die da sind, die werden kopiert und die Operanden, die nicht da sind, Da wird ein Eintrag, also ein Zeiger gesetzt auf die Funktionseinheit, die diesen Operanden, der noch nicht da ist, der noch erst geschrieben werden muss, der noch erst berechnet werden muss, erzeugt. Okay. Ja, wenn die dann alle da sind, dann führe die Operation aus. Wenn beide Operanden nutzbar, starte die Ausführung. Sonst lausche immer auf den gemeinsamen Datenbus, ob irgendeine andere Funktionseinheit endlich dieses Datum, was ich noch brauche, erzeugt. Und wenn das der Fall ist, dann schreibt das Ergebnis zurück und Ergebnis über den gemeinsamen Datenbus an alle wartenden Funktionseinheiten verteilen. Das auch noch, ne? Er schreibt also nicht nur ins Register zurück, sondern er verteilt es auch gleich auf den Bus. Genau, und dann ist die Reservierungsstation wieder frei. Na, das Nebenbemerkung, während normalerweise beim Datenbus, ne, ich will irgendwas schreiben in irgendeine Adresse, dann, der funktioniert mir hier so assoziativ in dem Sinne. Normalerweise schreibe ich das Datum drauf, was ich schreiben will, klar, und die Zieladresse. Das lege ich auf den Bus, wo es hingeschrieben werden soll. Das hier ist ein bisschen anders. Hier werden eigentlich, ja, die Daten natürlich auch, werden auf dem Bus geschrieben, aber die Quelladresse wird drauf geschrieben. Das heißt also derjenige, der es erzeugt hat. Ja. Und die anderen sozusagen assoziativ, das ist deren Schlüssel im Assoziativspeicher. Der Schlüssel ist die Funktionseinheit, von der ich etwas erwarte. Und die Funktionseinheit, die gerade was erzeugt, schreibt es eben drauf. Und dann wissen die anderen, ah, das ist doch genau die Funktionseinheit, von der ich was erwarte. Dann schnappe ich mir das Datum da gleich vom Bus. Wenn nicht, dann ist es nicht für mich. Okay, das hätte man natürlich bei Scoreboard auch noch machen können. So ist das jetzt nicht der Fall. Das ist jetzt nicht unbedingt was qualitativ Neues gegenüber Scoreboard. In dem Sinne qualitative Verbesserung wirklich ist dieses Einführen dieser Reservierungsstationen und das Ziehen gleich aller Kopien von Daten, die schon verfügbar sind. Okay, dann schauen wir uns auch hier mal ein Beispiel an. Man schaut, komme richtig flott voran. Wenn man keine Tafelarbeit macht, dann flutscht das hier alles. Und Reorder-Buffer will ich nur machen. Und ja, das kriegen wir noch alles bequem durch. Okay, dann also wieder die gleiche Befehlsfolge. Und hier jetzt wieder die verschiedenen Datenstrukturen hingemalt. Okay, es geht los mit dem Ladebefehl. Ja, der Befehl wird reingelassen, können wir machen, ne? Kein Problem, weil weil noch niemand drin ist. Und klar, es ändert sich erst einmal hier nichts an der Reservierungsstation, beziehungsweise, sondern das ist eine eigene Reservierungsstation, die steht hier. Die soll sogar noch drei Ladebefehle gleichzeitig zulassen. Mit anderen Worten, das sind drei Integer-Rechenwerke, die Adressrechnungen machen können. Integer reicht da aus, weil Adressen sind ja, in der Regel immer Integer-Werte, ne? Okay, ja, die Adresse, die ausgerechnet wurde, ist 34 plus den Inhalt von A2. Dann, genau, das dann muss ich natürlich noch anzeigen. F6 muss mit Load 1 vorbelegt werden. Warum? Weil dieser Ladebefehl, erste Ladebefehl, in der Reservierungsstation mit dem Namen Load 1 erzeugt, ausgeführt wird und der schreibt nach F6. Also muss das im Register Ergebnisstatus, wird ja hier immer vermerkt, welche Funktionseinheit oder jetzt in dem Fall welche Reservierungsstation das Datum erzeugt. Und wenn kein Eintrag drin ist, ja, dann ist das gleich verfügbar. Na? Okay, Taktzyklus 2, genau analog. Wir haben noch eine weitere Station zur Verfügung. Und da schauen wir dann halt rein, die Funktionseinheit, Reservierungsstation ist jetzt belegt und das ist die Adresse, auf der sie rechnet, der sie arbeitet. Okay, und hier muss Load 2 vermerkt werden. Okay, dann geht es weiter. Ja, mehrere LD-Operationen können jetzt nebenläufig anstehen. Das ist halt dem geschuldet, dass wir halt mehr Ressourcen verwenden. Okay, dann Taktzyklus 3. Der Befehl ist jetzt beendet. Der schreibt zurück. Und nein, der schreibt noch nicht zurück. Der ist beendet worden. Der hat es jetzt aus dem Speicher geladen erstmal in einem Puffer. Und den hier starten wir Aha, das beinhaltet oder zieht nach sich eine Veränderung der Einträge in der Reservierungsstation. Und zwar, welche ist betroffen? Die Multiplikationswerk 1, die ist jetzt belegt mit dem Multiplikationsbefehl. So, und jetzt wieder wie vorhin, wir schauen nach für F2. Aha, für F2 gibt es hier einen Eintrag. Das heißt, wir können hier keinen Wert festlegen, sondern stattdessen hier einen Zeiger auf die Reservierungsstation setzen, nämlich Lot 2, die mir meinen ersten Operanden erzeugt. Und der zweite Operand, der F4, aha, da gibt es keinen Eintrag, wunderbar, dann ziehen wir sofort eine Kopie. Das ist damit gemeint. Ja. F4, was steht im Register unter F4? Drin im Registerfall unter F4, das haben wir hier gleich eingetragen. Okay, heißt jetzt, alle Erweiterten können fleißig nach F4 schreiben, das muss diesen Multiplikationsbefehl nicht mehr berühren, weil er hat sich schon eine Kopie hier gezogen. Okay, naja, dann machen wir weiter. Takt 4, der schreibt nun sein Ergebnis zurück. Der Befehl ist hier jetzt beendet, er hat genau 2 Takteinheiten gebraucht, um diese Adresse da auszurechnen, diese Addition da durchzuführen. Und so, was hat das jetzt für Veränderungen in diesen Datenstrukturen da zur Folge? Also erstmal, wir lassen den Befehl 4 hier jetzt rein, den Befehl, den Subtraktionsbefehl, den lassen wir hier rein. Der kriegt dieses erste Addierwerk zugewiesen, der Subtraktionsbefehl. So, dann schauen wir nach, F6. Naja, ein F6 steht jetzt. Der Inhalt von M, was am früher und am Speicher stand, an der Adresse 34 plus R2. Genau, das ist ja das, was der erste Befehl erzeugt hat. Also ziehen wir da gleich eine Kopie. Das ist damit gemeint. Ne? Zieh gleich wieder eine Kopie. Und was ist mit dem zweiten Befehl? Nicht mit dem zweiten Befehl, mit dem zweiten Operanden. F2, schauen wir hier nach. Ah, Hallo 2. Also der wird erst noch erzeugt. Als hier. Dann tragen wir das hier ein. Okay, Taktzeitpunkt 5, der Befehl wird fertig und wir können den Divisionsbefehl starten. Die Division wird hier jetzt in der Multiplizierwerk, kann man auch machen, Division auf Multiplikation gewisserweise zurückführen. Und ja, dann ist die Funktionseinheit belegt, ausgeführt wird zum Divisionsbefehl. Wir schauen wieder nach. Unter F0 steht Multiplikation 1. Also tragen wir das hier, bleibt das hier leer und hier tragen wir die Reservierungsstation ein, die das erzeugt. Und was ist das zweite? Das zweite ist F6. Unter F6 steht der Wert, der vorher schon aus dem Speicher unter der Adresse 34 plus R2 eingelesen wurde. Okay, so sieht es dann aus. Naja, hier muss auch noch entsprechend aktualisiert werden. F10, ja, der schreibt noch F10, erzeugt also 0,2. F8 habe ich glaube ich vorhin, ja doch, habe ich glaube ich nicht gesagt. F8 wird von dem hier erzeugt, also muss Additionswerk 1 da reinstehen, ne? Daran geschrieben werden. Ja, so, jetzt ist alles aktualisiert. Und jetzt kommt der Taktzeitpunkt 6. Jetzt können wir auch den Additionsbefehl hier unten starten, weil wir da auch nochmal Ressourcen zur Verfügung haben. Wird analog reingeschrieben. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal alles in Metall wiederholen, ne, oder? Ja, fleißig und schaut nach bei F6 steht E2 jetzt und was ist der erste Operand? F8, da steht E1, also muss ich hier E1 eintragen. Der zweite Operand ist F2. Bei F2, aha, das ist also schon gezogen worden, da steht unter F2 der Wert, also wird er hier eingetragen. Gut, dann Zeitpunkt 7, also der 6, die haben sich schon verabschiedet. Die Multiplikation, ja, die Subtraktion, genau. Die Multiplikation kann immer noch, der Befehl arbeitet noch, ne, der hat noch 9 Takteinheiten zu erledigen. Der Additionsbefehl hat nur noch eine Takteinheit, das heißt also, der wird jetzt im 7. Taktzeitpunkt fertig und ja, ist fertig und im 8. Wer wartet? Ach ja, genau. Wer wartet? Aha. Also, wo wird es ausgeführt? In Ad 1? Gibt es da irgendjemanden, der drauf wartet? Ja, und der da hier, ne? Dieser Additionsbefehl, der wartet da schon sehnsüchtig drauf. Und das heißt also, der Eintrag hier jetzt verschwindet, ne? Weil der wird fertig. Dieser Subtraktionsbefehl. Der wird fertig. Und dann wird, statt das auf dem gemeinsamen Datenbus. Gemeinsamen Datenbus zeigt an, ich bin Add 1, ich habe hier ein Subtraktionsergebnis zur Verfügung. Braucht es jemand? Die Funktionseinheit Add 2 sagt genau, ich brauche es. Nimmt es vom Bus und schreibt es hier rein. Ja, das ist damit gemeint. Okay. Gut. F8. Da steht jetzt dieses Subtraktionsergebnis drin. So, jetzt kann, ja, jetzt passiert, glaube ich, 9 passiert nichts Spannendes. Ne? War doch. Nö, 9 passiert eigentlich nichts Spannendes. Zwischen 8 und 9 gibt es eigentlich keine Unterschiede. Das nächste Spannende passiert jetzt dann bei 10, weil dann wird der hier fertig. Der hier wird fertig und startet bei 11 zurück. Und das kann er jetzt auch. Denn es gibt jetzt niemanden, dem er was kaputt schreiben würde. Die haben ja alle schon ihre Kopie gezogen. Der schreibt also bei 11 zurück. Da steht das jetzt hier drin. Das ist dieses Subtraktionsergebnis. Das, was in F8 landete. Und dann kommt nochmal die Addition von F2 dazu. Das ist hier angedeutet. Der Eintrag wird wieder leer, weil er ist fertig. Und wir haben nur noch diese beiden Einträge da unten. Okay, dann müssen wir nochmal 4 Takteinheiten warten. Ne? Dann ist die Multiplikation fertig. Heißt, da müsste jetzt dann 15, 12, alle schnellen Operationen bereits fertig. Okay, jetzt 15. Und dann wird das hier eingetragen, der wird fertig. Und bei 16 schreibt er das Ganze zurück. Wohin schreibt er es zurück? Ja, nach F0. Also wird jetzt dann da Multeinheit in Mult abgeschlossen. Nur noch Diff ist offen. Und ja, da schreibt jetzt das Multiplikationsergebnis zurück, der Eintrag verschwindet. Und 16 schreibt er zurück. So, und jetzt muss, damit hat der auch alles, schreibt es auf den gemeinsamen Datenbus. Ne? Der hat hier drauf gewartet, dass Mult was schreibt. Macht Mult im 16. Takt. Er nimmt es vom gemeinsamen Datenbus und schreibt es hier hin und kann dann auch das Ganze nochmal ausführen. Plumps, und im 56. Takt ist er fertig und im 57. schreibt er zurück. Okay, das war jetzt nochmal dieses Beispiel für den Thomas Hulu. Und oh, wenn man hier noch das vergleicht, ja, vorhin weg, vorne haben wir gebraucht, wo war das jetzt bei 62? Ja, okay, danke. Oh, da sollten wir auch wirklich 62 machen. Oder war das 72? Fast, ne? Ah, hier. Attackzyklus 62, genau, Folie 76. Da haben wir nochmal gesehen, der Divisionsbefehl ist fertig geworden nach dem 62. Takt. Und jetzt habe ich wieder vergessen, ne? Wo war ich jetzt bei? Irgendwas mit 97, ne? Ich war schon irgendwas mit 90. Genau, hier werde ich nach 57 fertig. Okay, ist allerdings auch dem ein bisschen geschuldet, dass ich jetzt hier mehr Rechenwerke zur Verfügung hatte, aber eben auch, dass ich bei diesem Add- und Diff-Befehl kein Write-After-Read-Hazard mehr habe, der mir irgendwelche Probleme bereitet. Also Sie sehen, der wird hier schon nach dem 11. Taktzeitpunkt fertig, wenn das vorher, glaube ich, der 16. war. Okay, gut. Ja, dann fassen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Vergleich Thomas Solo Algorithmus zu Scoreboarding. Der Vorteil von Thomas Solo, wir vermeiden Write After Write und Write After Read Hazards durch die Technik des Registerumbenennens. Im Prinzip Kopien ziehen von dem, was da ist, und von dem, was nicht da ist, machen wir eine Registerumbenennung auf eine Funktionseinheit, die uns das Ergebnis erzeugt. Okay, wir haben abkürzende Datenpfade bei der Ergebnisauswertung. Wo? Durch diesen gemeinsamen Datenbus. Wir müssen also nicht wieder auf die Register zugreifen, erst, um das Ergebnis, was erzeugt wird, zu bekommen, sondern wir können es gleich von diesem Datenbuster abgreifen. Damit kriegen wir es einen Taktzyklus früher. Aber wie gesagt, das ist ein, jetzt in dem Sinn kein, sag ich mal, keine intellektuelle Neuerung, das ist eine technische Maßnahme, die hätte man genauso gut auch bei Scoreboard machen können. Nachteil beim Thomas Solo, kein Fleiß ohne Preis. Naja, ist komplexer, es erfordert natürlich mehr Hardwareaufwand. Ich habe eine komplexere Kontrolllogik und ich habe diese assoziative Speicherung. Ne? Also, komplexere Kontrolllogik, weil diese Reservierungsstationen arbeiten jetzt eben auch mit Zeigern. Und allgemein habe ich natürlich erstmal mehr Hardwareaufwand, weil diese Reservierungsstationen nochmal zusätzliche eigene Register erfordern. Ne? An dieser Reservierungsstation, in dem Sinne nichts anderes als ein Rechenwerk mit speziell zugeordneten Registern. Ja. So. Ja. Okay. Jetzt setzen wir nochmal eins drauf, was heutzutage auch alle modernen Prozessoren haben, nämlich einen sogenannten Reorder-Buffer. Denn was wir jetzt gesehen haben, die Zeit zwischen dem Abschluss vom Instruktionsexecute und dem Instruktionscommit, vielleicht können wir die noch irgendwie ein bisschen besser nutzen. Da verkennen wir doch nochmal hier, Platz, na gut, hier ist es jetzt gar nicht so viel, hier ist immer ein Takt. Aber beim Scoreboard zum Beispiel haben wir schon mal gesehen, da waren dann doch recht große Lücken. Und, also was heißt Lücken? Also größere Abstände. Und dann kommt noch was hinzu. Was ist denn jetzt, wir haben jetzt nur die Datenhazards berücksichtigt, was ist, wenn wir jetzt beispielsweise auch noch die Sprunghazards, die Steuerungshazards mit ins Spiel bringen und wir haben uns eventuell verspekuliert. Das heißt, wir haben einen Sprung falsch vorhergesagt. Jetzt haben wir fleißig Register beschrieben. Von Befehlen, die wir gar nicht hätten ausführen dürfen. Ja. Also dieses Rollback wird dadurch nie einfacher. Das heißt, wir müssen ja eigentlich dann wieder Werte in Register zurückschreiben, die wir vorneweg überschrieben haben. Gott, das ist nicht leicht. Ne? Also ist gar nicht so schlimm, dass die Werte, die drinstehen, falsch sind, aber wo kommen die alten Werte her, die wir überschrieben haben? Ne? Die müssten wir eigentlich irgendwie wieder puffern und so weiter. Ne? Alles schlimm. Und was ist zum Beispiel, wenn jetzt ein notwendiger, gerade bei eingebetteten Prozessoren, ein notwendiger Interrupt auftaucht? Wir haben so einen Befehl erstmal ausgeführt. Jetzt kommt aber Interrupt her. Der muss unbedingt gemacht werden. Ja? Und dieser Interrupt geht in die Pipeline rein und überschreibt mir wiederum Registerwerte, die von Instruktionen gebraucht werden, die jetzt verzögert wurden, weil der Interrupt kam. Das heißt, ich bräuchte eigentlich deren Werte wieder, wenn der Interrupt vorbei ist. Dann muss ich die Werte wieder restaurieren. Ne? Also alles irgendwie schwierig und deswegen führt man einen sogenannten Reorder-Buffer ein. Das ist nochmal ein Puffer, den man dazwischen geschalten hat. Wo ist er denn jetzt? Hier, der hier. Also das Bildchen wird dadurch nicht unbedingt einfacher. Also das ist das Bildchen von vorhin, was wir schon hatten. Ne? Unsere Reservierungsstationen. Gut, hier ist jetzt nochmal explizit sind die. Ja, das ist der Ladepuffer. Gut, da ist nochmal explizit die Speichereinheit hier jetzt ausgezeichnet. Aber das Entscheidende ist eigentlich dieser Reorder-Buffer, was man nämlich jetzt macht. Wir schreiben erstmal alle, man treibt sozusagen die Registerumbenennung in dem Sinne nochmal ein bisschen auf die Spitze. Alle Zwischenergebnisse werden jetzt, auch dann, wenn sie zurückgeschrieben werden könnten, auch wenn andere Befehle aufgrund der Reservierungsstation jetzt da keine Probleme da bekommen würden, schreiben wir die trotzdem nicht in die Zielregister zurück, sondern wir schreiben die in diesen Reorder-Buffer rein. Und alle Befehle, die danach kommen, greifen erstmal auf diesen Reorder-Buffer zu. Und erst wenn ein Befehl ganz sicher abgeschlossen ist, ja, zum Beispiel, dann kommt dieses Commit, zum Beispiel, wenn wir auch sicher wissen, ob wir die Sprungvorhersage richtig ausgeführt haben. Wenn wir die richtig ausgeführt haben, erst dann schreiben wir die zurück. Genau. Okay, und das zeige ich Ihnen am besten mal jetzt. Da gibt es dann nochmal im Hennessy sowas in der Art wie das hier, ne? Aber das wollte ich Ihnen jetzt echt, also eine formale Beschreibung, wie man jetzt auch mit den Reorder-Buffern da umgehen kann und so weiter und so fort. Aber das wollte ich Ihnen jetzt ersparen. Und auch mir, um diese kryptische Beschreibung dann nochmal zu entwirren. Ehrlich zu sein, ich habe mir die ein bisschen im Hennessy da so angeguckt und habe mir gedacht, nein, das wird schon stimmen. Also das wird mir jetzt, wenn ich das jetzt alles nachvollzogen hätte, ne, das hätte mir eine halbe Stunde meines Lebens gekostet. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt natürlich das implementieren müsste, ne, ich müsste das implementieren, dann wäre ich und auch Sie gut beraten, sich diese formale Beschreibung anzuschauen und genau nach der das umzusetzen. Aber ich wollte es jetzt einfach sozusagen intellektuell verstehen, also anschaulich verstehen, wie es funktioniert. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt auch gleich das Beispiel. Und ich glaube, an dem kann man dann das dann begreifen, dass das Sinn macht, so ein Reorder-Buffer, und man versteht dann auch, wie er funktioniert. So. Genau, der Unterschied ist jetzt, wir schauen uns jetzt zwei Dinge an, eine Reservierungsstation gegenüber einer Reservierungsstation plus Reorder-Buffer. Okay, wir hätten jetzt Ausgangssituation, folgende Codesequenz, zwei Ladebefehle, dann der Multiplikationbefehl, das Punkt Double, Punkt D heißt jetzt also wieder, dass er auf Double-Werten arbeitet, dann eine Subtraktion, eine Division und dann eine Addition, ne? Also sowas Ähnliches, was wir vorher hatten. Der Fehler bin ich ausgebessert, da ist definitiv ein Fehler beim Hennessy drin, aber das sage ich jetzt noch gleich. Aber jetzt nicht in der Ablauf, sondern hier, da geht es nachher mal ein bisschen rund mit den Referenzen. Okay, so, jetzt schauen wir uns erstmal hier an, das Beispiel Reservierungsstation allein. Ja. Und also es ist jetzt nicht mehr so ausführlich wie vorher, dass ich genau erkläre, was in den einzelnen Datenstrukturen da für Veränderungen passieren, sondern wir schauen uns das jetzt mal auf der Ebene an, mit Wissen, wie diese Werte da gesetzt werden, was dann für Inhalte stehen müssen, wenn zum Beispiel der Subtraktions- und der Additionsbefehl schon abgeschlossen sind. Ne? Das heißt, also die sind alle die 6, 3, ja, 6, die 3, 6. Diese 6 Befehle sind also alle schon mal reingelassen worden in die Pipeline und ausgeführt wurden auch schon alle bis auf die Division. Das wäre jetzt der momentane Punkt, wo wir uns angucken. Die Division halt, weil sie länger braucht, ist noch, sei noch nicht fertig. Und Write Result. Wer ist schon alles tatsächlich zurückgeschrieben worden in die Register? Die zwei Ladebefehle, weil sie schneller sind, die Multiplikation noch nicht, weil sie gerade eben erst zurückschreiben will und die Subtraktion, weil sie schneller ist, hat auch schon zurückgeschrieben und die Addition da hinten eben auch. Gut, dann sieht die Reservierungsstation, müsste also so aussehen, die Multiplikation ist noch am Werkeln. Die arbeitet auf, schau mal, MEMS auf Register F4, das heißt also ein Inhalt ist F4, der andere ist F2 und F2, ja, ist der Inhalt von R3 plus 44. Hier steht aus irgendwelchen Gründen 45, der Mann hat sich einfach verschrieben, die einzige Erklärung, die ich habe. Okay, dann, da treibt es aber ziemlich bunt mit dem Verschreiben, dann Falschschreiben, dann was ist noch in der Mache, die Division, die ist noch richtig in der Ausführung. Ja, das heißt, yes, Division und wie ist es mit der? Die mattet auf F0, das Beispiel von vorhin, so ähnlich, ne, kennen wir schon. Mattet also auf die Multiplikation, hat einen Eintrag, hat einen Verweis. Und hier 34 plus Rex R2, das ist der zweite Operand von der Division, das F6. Und das müsste dann nicht 32 plus R2 sein, oder hier steht 34, also wie auch immer, aber das sollen Sie jetzt mal nicht aus der Fassung bringen. Da ist einfach ein Schreibfehler drin. Okay, genau. Das Beispiel können Sie genau in der vierten Ausgabe. In der vierten Ausgabe, auch vor Quantitative Approaches sind, glaube ich, gar nicht mehr viel neuere Ausgaben gekommen. Da steht jetzt alles nochmal unter zwei, Zeile 92 bis 112. Und bin mir gar nicht sicher. Wenn nicht, dann schenkst du mir eine E-Mail oder sagst du mir das nächste Mal. Ich glaube, ich habe es ins Dudern hochgeladen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, der Verlag ist da gar nicht mehr hinterher, weil wenn sie da nach PDF und für die Ausgabe Quantitative Approach von Hennessy Patterson suchen, finden sie da völlig von niemanden anscheinend angegriffen PDFs von dieser alten Ausgabe, das komplette Buch. Gut, jetzt machen wir das Ganze mit der Reservierungsstation. Ne? Okay. Und mit Reservierungsstation ist jetzt also mit Reorder-Buffer. Und jetzt ist also dieser Reorder-Buffer da oben gezeigt. Die sechs Befehle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier nochmal die Operanten. Und in welchem Zustand sind die jetzt? Ne? Also die beiden Ladebefehle, die haben schon zurückgeschrieben, F6 und F2. Ja. Und ja, das ist deren Werte. Ja, und F6 und F2 wollen die schreiben. Der Multiplikationsbefehl will nach F0 schreiben. Gut. Was macht der jetzt? Ne? Der schaut nach, bei F2 ist ein Operand. Jetzt guckt er nach, gibt es im Reorder-Buffer irgendjemand, der Zielregister F2 hat? Ja, hat er. Das ist der hier, der zweite Eintrag. Und der hat sein Ergebnis eben noch nicht nach F2 zurückgeschrieben, sondern erst in diesen Reorder-Buffer. Und das ist für ihn das Signal, dass er sagt, aha, das ist der zweite Eintrag und den zweiten Eintrag von hier, den muss ich hernehmen, weil das ist mein F2. Ne? Mein F2 ist noch nicht im F2 zurückgeschrieben, sondern steht im Reorder-Buffer unter der zweiten Stelle. Und multiplizieren durch das Ganze mit Rex F4, also das ist unkritisch, weil da gibt es keinen Eintrag. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Zum Subtraktionsbefehl, der hat F2, der schreibt noch F8 und der will von F2 und F6 was haben, dann schaut er hier nach. Oh, F2 ist der zweite Eintrag, F6 ist der erste Eintrag. Den müssen wir dann da abziehen, also das heißt den Eintrag aus dem Reorder-Buffer unter Nummer 2 minus dem Eintrag unter dem Reorder-Buffer unter Nummer 1. Die nimmt er eben her und mit denen rechnet er. Ja, die Division, hat natürlich noch nichts, beziehungsweise F0, F6. Ja, die ist noch nicht beim Schreiben des Ergebnisses, die ist noch sozusagen in der Ausführung. Und hier, die Addition soll auch bereit sein, zurückzuschreiben, schreibt dann eben hier in diesen Eintrag. Was schreibt die rein? F8 und F2, also den vierten Eintrag plus den zweiten Eintrag. Den schreiben die hier rein. Ja. Okay. Also Subdi und Addi sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Erst nach dem Abschluss von MulD, ja. Erst dann, weil der ist noch in der Reitphase. Erst dann schreiben sie zurück und die Ergebnisse sind aber über diesen Reorder-Buffer schon nutzbar. Okay. Ja, und das heißt, Interrupts nach MulD können problemlos ausgeführt werden, da die Register unverändert sind. Die können also in ihren Register schreiben, weil die Operationen, die danach kommen, erstmal auf den Reorder-Buffern operieren. Okay, ja. Hier ist dann nochmal Verweis, welche von den Registern F0, F6, F8 und F10 von deren Werte eigentlich in den Reorder-Buffer stehen. Yes, 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 yes oder nein, das heißt, die direkt nutzbar sind. Okay. Ja, das heißt also, wenn der hier fertig ist, schreibt er erst einmal in Reorder-Buffer an der Stelle Nummer 3, weil da steht er, und die Division schreibt an die Stelle Nummer 5. Okay, also erst wenn sichergestellt ist, dass erstmal kein Interrupt kommt nach dem Befehl, dann schreibt er das Ganze zurück. Weiteres Beispiel, angenommen, wir hätten jetzt die Codesequenz hier. Jetzt kommt das mit den Sprüngen hier ins Spiel. So, wir hätten hier eine Schleife, erstmal einen Ladebefehl, wo wir 11.0 beschreiben, dann mit dem Inhalt in indirekte Adressierung. In dem Fall ist es aber direkt der Inhalt von R1, den wir als Adresse hernehmen, da wird nichts mehr drauf addiert. Ne? Was aber hier bei dem MIPS-Assembler so gemacht werden, dass man da eine Nullnummer davor schreibt, dann wird, also das Beispiel hier ist jetzt ein MIPS-Assembler, und dann wird F0 mit F2 multipliziert und so weiter. Dann wird hier nochmal was abgespeichert und zwar unter, genau unter der gleichen Adresse hier, die unten R1 steht. Ja, und dann wird einfach R1 um 8 erniedrigt und dann wird geguckt, ob R1 gleich R2 ist. Und R2 ist dann halt irgendwie so ein while until R2 oder irgend sowas. Ne? Und wenn ja, also branch not equal, nein, wenn die ungleich sind, dann geh wieder zurück. Wenn sie gleich sind, dann geh aus der Schleife raus. Okay, auch das schreiben wir jetzt nochmal hier hin. Und jetzt sei unser Reorder-Buffer, das sind jetzt genau 3, 5 Einträge. Ne? Und jetzt sei unser Reorder-Buffer hätte jetzt nochmal 10 Einträge, also 5 Befehle waren es, hätte jetzt 10 Einträge. Der könnte also zwei solche hintereinander folgenden Schleifen aufnehmen. Und alles in die Reorder-Buffer erstmal schreiben. Und das ist hier gemacht. Die beiden oberen Zeilen wieder fertig und die anderen Zeilen gerade dabei, eben alle ihre Ergebnisse da zu schreiben. Also die haben das noch nicht commit. Write Result heißt, die haben es in Reorder Buffer geschrieben, aber noch nicht commit gemacht, also noch nicht zurück in die Register geschrieben. Okay, hier steht einfach nochmal drauf, ja, welcher Wert das ist, den sie da reingeschrieben haben. Und genau. Und jetzt ist eben auch angenommen, Branch not equal. Ich entscheide mich hier falsch. Und die weiteren Befehle, die hier kommen, arbeiten eben noch nicht auf den realen Registern, sondern auf diesen Reorder-Buffern. Damit passiert nichts. Habe ich mich hier richtig entschieden, können die Ergebnisse da oben sicher zurückgeschrieben werden. Das ist die Idee. Okay, das ist die Funktionsweise von einem Reorder-Buffer. Und heute bin ich sogar mal 5 Minuten früher fertig geworden, mussten also nicht überziehen. Ist auch schön. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Also eigentlich haben wir jetzt so mit die wichtigsten Grundlagen des Leitwerkes erarbeitet, nämlich wie gehe ich mit diesen Datenhazards um, die ganzen Optimierungen. Also ich habe mehrere Pipeline-Stufen. Ich habe Write after Read, Write after Write und solche Dinge. Die kann ich eben dynamisch sehr optimiert mit Hilfe von Thomas Solo auflösen. Dann habe ich allerdings noch das Problem, was mache ich mit beispielsweise, wenn ich falsche Sprungvorhersagen habe oder Interrupts, die mir meine Register da zerstören könnten. Auch das ist eine Unterbrechung des normalen Pipeline-Ablaufs. Und das löse ich mit Hilfe dieser Reorder-Buffer, dass ich also erstmal Ergebnisse in die Reorder-Buffer schreibe. Alle nachfolgenden Befehle holen sich die Ergebnisse da draus und erst dann, wenn es sichergestellt ist, wenn ich weiß, ich habe so und so viel den Sprung jetzt richtig vorher gesagt, es kann jetzt momentan kein Interrupt kommen, dann schreibe ich die Ergebnisse in die Register zurück. Ja, das soll es damit gewesen sein. Und ab nächste Woche widmen wir uns dann eben auch noch einem spannenden Thema, nämlich den Cache-Architekturen. Bis dahin.